Diese Folge wird euch präsentiert von SRAM. Mit dem GPS-Radcomputer Hammerhead Karoo nutzt ihr die volle Integration des SRAM-Ökosystems. Dank der Kommunikation zwischen Computer, Schaltung und den ZIP-Laufrädern behaltet ihr den Status aller Komponenten wie Ladestand, Übersetzung oder Luftdruck im Blick und könnt euch voll auf euer Training fokussieren. Und als Hörerin bzw. Hörer unseres Podcasts bekommt ihr beim Kauf eines Hammerhead Karoo einen Hammerhead Pulsecode kostenlos dazu. Geht dazu jetzt auf hammerhead.io, legt den Hammerhead Karoo sowie den Hammerhead Pulsecode in euren Warenkorb und nutzt beim Bezahlen den Code ROADBIKE-HRM. Den Link und den Code findet ihr auch in den Shownotes.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ich bin Moritz Pfeiffer und ja, begrüße euch herzlich heute eine besondere Folge, nämlich mit Florian Lipowitz. Hallo Florian.
Hallo. Nein, Spaß beiseite. Ich bin natürlich nicht der Florian Lipowitz. Fahre auch bedeutend langsamer Fahrrad. Mhm. Sehe auch ein bisschen anders aus, bin auch ein bisschen schwerer. Bin natürlich der Erik.
Ja, direkt am Anfang der Hinweis, wir haben mal wieder eine Videocast-Folge. Das heißt, ihr könnt das auch als Video bei YouTube euch angucken. Mhm. Und den Kanal dann natürlich auch gerne abonnieren.
Ihr findet uns da natürlich als Roadbike-Magazin, für die, die es sich jetzt nicht herleiten konnten.
Genau, ja, Florian Lipowitz. Wer oder was ist das?
Manche sagen ja, der neue Jan Ullrich. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh, aber ja, fantastische Saison gehabt. Dritter bei der Tour de France, mhm. 2025 geworden. Ja, und eigentlich so gerade der neue Hoffnungsstern am deutschen Klassementhimmel, kann man sagen. Ja, und wir haben uns mit ihm getroffen und ja.
Spielen das gleich ein. Genau. Vielleicht, um die Leute ein bisschen abzuholen, du hast gesagt, das ist der Tour de France Dritte der diesjährigen Tour de France. Ein paar ganz kurze biografische Hinweise und dann starten wir auch gleich mit der Passage, die wir mit ihm gemeinsam aufgenommen haben. Ist jetzt 2-3 Stunden her, seit wir das gemacht haben. Wir sind jetzt wieder in der Redaktion. Ja, Florian Lipowitz, 25 Jahre alt, im September 2000. Geboren in Laichingen auf der Schwäbischen Alb. Ja, mit 8 Jahren angefangen mit dem Biathlon. War da ein sehr großes Talent. War deutscher Meister in der Schülerklasse. Hat im Nationalkader ist er gewesen bis 2018. Und ist auch mit seinen Eltern da nach Seefeld gezogen in Österreich. Weiß ich persönlich jetzt nicht, ob das auch mit dem Sport irgendwie zusammenhing. Aber auf jeden Fall kann man sagen, bedeutend bessere Bedingungen zum Biathlon machen als in Laichingen auf der Schwäbischen Alb. Ja. Hat sich dann verletzt, hatte mit Verletzungen zu kämpfen, unter anderem einen Kreuzbandriss und hat dadurch dann so ein bisschen die Liebe zum Radsport nochmal neu entflammt. Ist vorher schon viel Fahrrad gefahren, auch als Grundlage für das Training, für das Biathlon.
Gerade im Sommer dann, ja.
Genau. Und ja, dann kam aber durch die Verletzungen der Shift hin zum Radfahren, was ich ganz spannend finde. Ja, unser einer hat ihn dann auch tatsächlich ein bisschen erleben können. Also er ist über die Radmarathon-Szene dann in den Radsport gekommen.
Er ist nur leider im Feld da gefahren, wo ich nie war, nämlich ganz weit vorne. Ötztaler Radmarathon 2019 in 7 Stunden und 6 Minuten beendet. Also als 18-Jähriger, das muss man mal dazu sagen. Und nur so für die, die den Ötztaler Radmarathon nicht kennen, der Streckenrekord liegt bei, ich meine, 6 Stunden 47. Mhm. Also als 18-Jähriger auf so einer Distanz gerade mal 20 Minuten oder 19 Minuten über dem Streckenrekord zu bleiben. Boah.
Er war
Talent erkennbar.
Ja. War auch 13. in dem Jahr, hat den Imster Radmarathon gewonnen in dem Jahr, den Engadin Radmarathon gewonnen in dem Jahr und darüber dann so ein bisschen ja, auch das Interesse geweckt scheinbar von den Teams, ist dann beim Kontinentalteam Tirol KTM gefahren Und 3 Jahre ist er da gewesen, 2020 bis 2022, und hat da eigentlich keine so mega herausragenden Ergebnisse herausgefahren, aber eben kontinuierlich und solide, vor allen Dingen bei, wenn es um Rundfahrten ging. Mhm. Und dann 2023 zu Bora gekommen. Ja, also Radprofi geworden, ohne einen größeren Sieg, zumindest bei diesen UCI-gerankten Rennen. Aber
gibt es noch eine schöne Geschichte. Er ist wohl zum Vertragsgespräch mit Ralf Denk, dem Teamchef von Bora Hansgrohe, mit dem Rad angereist, 100 Kilometer. Und als Ralf Denk ihn fragte, wie kommst du denn jetzt zurück? Ja, mit dem Fahrrad. Mhm. Habe ich mal gelesen, diese Geschichte. Zeugt auch von einer gewissen Arbeitsmoral, würde ich mal sagen.
Ja, oder auch Liebe zum Fahrrad. Da oder haben wir auch drüber gesprochen im Interview. Fand ich auch schön, was er da gesagt hat. Und ja, der Durchbruch kam dann eigentlich 2024, kann man sagen. Ja, sehr gute Ergebnisse dann eben auch auf der World Tour. 3. Platz bei der Tour de Romandie. Kurzer, aber sehr starker Auftritt beim Giro d'Italia. Und dann
krank geworden.
Krank geworden, leider raus. Gesamtsieg bei der Sibiu Cycling Tour in Rumänien und dann eben bei der Spanien-Rundfahrt wichtigster Helfer von Primož Roglič, bei dessen 4. Gesamtsieg war es, wenn ich mich nicht täusche. Und eben 7. Platz für Florian Lipowitz, obwohl er da wirklich sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ja, da hat sich's angedeutet, 2025 dann nochmal einen draufgesetzt und ja, wir haben ihn getroffen in Stuttgart und ich würde sagen,
Film ab.
Film ab. Also Florian, vielen Dank für deine Zeit, wir freuen uns sehr. Ja, und direkt am Anfang mal eine Frage, und zwar sind wir uns uneinig. Der Erik sagt, du kannst nicht mehr einkaufen, ohne erkannt zu werden, und alle wollen ein Selfie. Ich sage, gut, also Radsport ist halt dann doch nur Radsport und eine gewisse Bubble. Wer von uns beiden hat recht?
Gut, also wenn ich daheim in Laichingen bin, kommt nicht mehr ganz so oft vor, aber wenn ich einkaufen gehe, dann erkennt mich doch der eine oder andere, aber es ist auch nicht so, dass ich vor lauter Selfies nicht mehr zum Einkaufen komme. Aber ja, es ist auch ein kleiner Ort, deshalb war es auch davor nicht so, dass man unerkannt durchläuft, genau.
Und das heißt, im Umkehrschluss außerhalb von Laichingen ist es auch entspannt?
Ja, also wenn ich in Österreich bin, dann ist es eigentlich mega entspannt. Wenn ich vielleicht mal in Innsbruck unterwegs bin, kann es sein, dass der ein oder andere mich erkennt. Aber grundsätzlich finde ich es dann auch ganz schön, wenn man irgendwie nicht erkannt wird und sich ganz normal bewegen kann. Mhm.
Wie hat sich denn so generell dein Leben, speziell jetzt seit dem Juli, verändert, als du 3. bei der Tour geworden bist?
Nicht groß. Ich würde sagen, ich bin noch immer so wie davor. Die Wochen danach waren natürlich schon für mich auch ein bisschen herausfordernd mit doch einigen Medientermine und man liest dann natürlich selber viel über sich irgendwie im Internet und abschalten zu können und irgendwie die Tour auch ein bisschen wieder zu vergessen, fiel mir nicht ganz so einfach. Ich war dann auch öfters krank. Ich glaube, mein Körper war einfach nach den kräftezehrenden Wochen doch einfach am Ende und hat eine Pause gebraucht.
Mhm. Bist du jemand, der dann viel auch tatsächlich liest und über sich selber auch liest? Oder bist du jemand, der schiebt es weg und sagt, boah, ich will diesen ganzen, auch vielleicht die Erwartungshaltung, will ich gar nichts von wissen?
Ja, doch, ich versuche das natürlich schon irgendwie wegzulegen und mich da nicht groß beschäftigen. Aber in heutiger Zeit, glaube ich, ist es nicht so einfach, wenn man Instagram öffnet oder irgendwie sonstige Artikel über den Radsport liest, dann kommt man da nicht irgendwie drin, drüber weg, da nicht selber über sich selber was zu lesen.
Mhm. Wir haben geschaut, 2020, als der Pogge seine erste Tour de France gewonnen hat, warst du in der ersten Saison bei einem KT-Team. Und du hast es dann ja in den Folgejahren, wo sich Vingegaard und Pogacar immer wieder diese Kämpfe geliefert haben um die Tour de France, hast du ja dann quasi über mehrere Jahre hinweg mitbekommen. Dieses Jahr warst du da jetzt auf einmal mittendrin. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie war das? Also war das so, ich habe da jetzt das jahrelang mitverfolgt und ich habe immer gewusst, ich kann da mithalten, das ist mein Platz, ich gehöre hier hin? Oder war das so, Alter, was mache ich hier eigentlich?
Ja, ich glaube, mit sowas, also ich habe mit sowas niemals gerechnet. Klar, wenn man irgendwie mit dem Radsport beginnt auf Conti-Level, dann träumt man irgendwie mal davon, in einem World Tour-Team fahren zu dürfen und ist da natürlich dann irgendwo mega happy, wenn man da seinen ersten Vertrag unterschreibt und ja, dann fährt man dort erstmal die kleinen Rennen und dann träumt man irgendwie mal vielleicht ein World Tour-Rennen fahren zu können. Dann hat man das erreicht und dann ja, ging es in meinem Fall relativ schnell, dass man dann nicht nur irgendwie ein World Tour-Rennen mitfahren will und beenden will, sondern dann doch vielleicht auf das eine oder andere Ergebnis. Aber ja, ansonsten hat man natürlich, habe ich immer in Pogacar und in Vingegaard aus dem Fernseher angeschaut und hätte ja niemals damit gerechnet, dass ich da selber mal mitfahren kann und ja, in die Region vorstoßen kann. Deshalb, ja, mein Trainer hat immer gesagt, für ihn kam das nicht so überraschend, aber für mich ja, kam das sehr wohl und ich hätte niemals damit gerechnet, ja. Mhm.
Gab es so einen Moment, wo Pogacar, Vingegaard dann auch im Rennen mehr auf dich reagiert haben? Weil am Anfang ist man ja so der Unbekannte und dann, du hast ja aber schon im Frühjahr gute Ergebnisse eingefahren. Hast du irgendwann, gab es ein Rennen, wo du gemerkt hast, oh, jetzt fahren sie aber hinterher, wenn ich mal in die Attacke gehe?
Ja, gut, ich meine, zum Beispiel nach Paris-Nizza, wussten dann schon die ein oder andere Teams, ja, wenn ich irgendwie an den Start komme, hat man, denke ich, schon so ein bisschen geplant, dass ich da auch auf Ergebnis war und dass man auf mich ein bisschen achten muss, wenn ich jetzt auf Baskenland schaue. Mhm. Aber wenn man ja zur Dauphiné kommt, das sind dann halt nochmal, ja, so schon so ein bisschen die Minitour und da sind dann natürlich auch andere Fahrer am Start, die ja, wo man dann vielleicht erstmal selber wieder seinen Platz finden muss. Und ja, ich meine, sonst Vingegaard und Pogacar, die fahren halt trotzdem nochmal auf einem anderen Level. Und ja, die zwei machen irgendwie dann ihr eigenes Rennen. Und dann ist eher der Kampf dann um Platz 3, ja, wo man da ja, sich verteidigen muss. Mhm.
Gab es irgendwann den Moment, wo du allgemein im Peloton gemerkt hast, okay, da wird jetzt anders auf mich geguckt, da wird auch beim Fahren durch das Feld wird mal eine Tür offen gelassen und ich werde durchgelassen oder so? Oder weil es gibt da ja doch diese Geschichten, dass wir immer als Neuprofi muss man sich natürlich alles erstmal erkämpfen und dann sind die Ellenbogen ausgefahren. Also sind die bei dir jetzt mittlerweile schon auch hier und da mal eingefahren aus Respekt?
Ja, ich glaube, der Radsport hat sich schon ein bisschen verändert. Ich glaube, so dieses, ja, ein Durchlassen und so, auf das, ja, auch die Regel gibt es, glaube ich, nicht mehr so wirklich im Feld.
egal, wie man heißt.
Ja, außer ja, für einen Pogacar oder einen Vingegaard, da ist, glaube ich, trotzdem einfach ein bisschen anders, aber am Ende, ja, sind alle dort, um Rennen zu fahren und, ja, da wird jetzt nicht, ja, ich meine, jeder kriegt im Radio gesagt, dass man hier und da vorne sein muss und die Position wichtig ist. Und ja, da wird jetzt nicht groß auf andere Fahrer dann auch Rücksicht genommen. Ich meine, wenn man, ja, ich glaube, wenn andere mich sehen und die sehen, vorne ist mein Team, und dann wird man natürlich schon durchgelassen. Aber grundsätzlich, ja, fährt jeder Rennen und genau, fährt jeder gegen jeden, deshalb gibt es da nicht mehr groß die Regel. Mhm. Ich glaube, bei der Tour hat man auch dieses Jahr gesehen, ja, wenn 30 Fahrer anhalten zum Pinkeln, dann ja, wird das Rennen trotzdem fortgesetzt. Ja, da werden doch die ein oder andere bestehenden Regeln über den Haufen geworfen. Ja. Mhm.
Da kommt die Werbekarawane.
Heute mal Werbung in eigener Sache. Für unsere treuen Podcast-Hörerinnen und Hörer haben wir ein besonderes Angebot. Ihr könnt 2 Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis testen. Geht dazu auf www.roadbike.de/podcast-abo und sichert euch 2 Ausgaben voll mit Neuheiten, Tests, Hintergründen, Trainingstipps und Reisen rund ums Rennradfahren. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viel Spaß beim Lesen unseres Roadbike-Magazins und natürlich mit der weiteren Podcast-Folge.
Das war die Werbekarawane. Stichwort so Rücksicht nehmen auf große Namen hast du ja insofern auch nicht gemacht auf der 18. Etappe nach Courchevel, als da dieser Stillstand-Moment so ein bisschen entstand. Kamst du ja von hinten wieder ran, hast gesagt, oh, pff, dann fahre ich mal los. Lagst auf einmal mehrere Minuten vorn. Was ist ja da durch den Kopf gegangen? Ist da kam da auch so ein Anflug von Euphorie oder hast du schon gewusst, oh, der Schlussanstieg, das wird noch ein richtiges Brett?
Ja, ich meine, ich war da ein bisschen so in einer Zwickmühle. Ich hatte die Lücke nach vorne auf Pogacar und Jonas und hinter mir war Only auch doch ein Stück weit weg und natürlich habe ich mich dann, wusste ich nicht genau, was ich machen soll. Ja, ich glaube, unsere sportlichen Leiter, die haben auch mit sich selber ein bisschen gekämpft in so einer Situation. Die wissen ja auch nicht, wie es mir geht, wie man sich fühlt und dann habe ich den Anschluss wieder hergestellt, weil die vorne auch dann rausgenommen haben und ja, innerlich war ich dann so, jetzt habe ich mich da vorgekämpft, wir haben den Abstand nach hinten, jetzt wäre es doof, wenn wir irgendwie hier eine Bummelfahrt von machen. Mhm. Ja, dann habe ich auf eigenes Risiko die Attacke gemacht, aber ja, auf dem Weg dann zum letzten Berg habe ich natürlich schon innerlich ein bisschen gekämpft, ob das die richtige Entscheidung war, aber wenn man, ja, wenn man die dann getroffen hat, dann geht es auch nicht wirklich den
auch durchziehen, kein Zurück.
Ja, und dann natürlich, ich meine, nach der Etappe ist man dann immer schlauer. Ich hätte ja auch einen Top-Tag haben können. Ich glaube, Ben O'Connor hat die Etappe gewonnen. Stell den Anschluss zu ihm her und wir fahren zusammen da hoch. Ja, das Szenario hätte es auch geben können, dann hätte es wahrscheinlich danach auch keine Kritik gegeben, aber ja, ich meine, am Ende fahren wir alle Rennen und ja.
Stichwort Kritik finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Gab es da viele, die dann sagen, ah, da hättet ihr doch anders agieren müssen und warum hast du das so gemacht und nicht anders? Gab es das?
Ja, doch, definitiv. Ich glaube, es haben genug Leute ihre Kommentare hinterlassen. Natürlich als Fahrer versucht man das irgendwie abzustellen und nicht zu lesen, aber man kommt da auch nicht wirklich drum weg, da nicht das eine oder andere Kommentar zu lesen. Am Ende ist man ein Team und man versucht dann wieder nach vorne zu schauen. In dem Fall hatte ich noch das weiße Trikot, deshalb wir haben Zeit verloren, aber wir haben nicht das Rennen verloren und ich wusste, ja, dass mir eigentlich solche Etappen liegen und deshalb war ich dann auch motiviert auf den nächsten Tag und ich denke, da konnte ich dann nochmal zeigen, dass ja, dass ich da vorne hingehöre.
Du hast gerade gesagt, nach vorne schauen. Klar, Tadej Pogacar steht irgendwie so über allem und dann gibt es ja jetzt so verschiedene Meinungen im Peloton, wie man damit umzugehen hat. Dein Teamkollege Primoz Roglic hat mal gesagt, wenn man guckt halt, welche Rennen Pogacar nicht fährt und dann meldet man sich da an. Jetzt hat Paul Seychas, junger Nachwuchsfahrer, hat gesagt, nee, ich will den Pogacar schlagen, solange der noch voll auf der Höhe ist. Zwischen welchen, das sind ja so zwei Seiten, von denen man das sehen kann. Wo siehst du dich?
Also ich freue mich, wenn ich gegen ihn Rennen fahren kann. Klar, man will ja selber natürlich auch erfolgreich sein und ja gute Ergebnisse einfahren, aber wenn man die Chance hat, gegen den besten Fahrer der Welt zu fahren, dann nehme ich das gern wahr und ja, gibt ja noch immer Platz 2 und 3, wo man sich drum kämpfen kann und genau, ich sehe das jetzt nicht negativ.
Also die große Chance im Roadbike-Podcast, die Kampfansage, ich mache ihn weg, die hören wir jetzt nicht.
Nee.
ja, schade, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber allgemein, wie würdest du es einschätzen? Du bist jetzt natürlich innerhalb von von 2 Jahren sehr in den Fokus gerückt, auch der Öffentlichkeit, hast tolle Ergebnisse eingefahren. Allein, ich glaube, würde sagen, so der erste Moment, wo du auch einer breiteren Fachöffentlichkeit bekannt geworden bist, war wahrscheinlich die Vuelta im letzten Jahr mit der Helferrolle für Primož Roglič. Jetzt dieses Jahr hast du nochmal einen draufgesetzt. An der Stelle möchte ich nochmal betonen, dass wir schon im April nach Paris-Nizza um den Termin angefragt haben für den Termin-Podcast, für den Podcast. Ja. Aber wie siehst du selbst die Entwicklung, wie geht die weiter? Also ist es, wenn man so schnell, so weit nach vorne gekommen ist, dann weckt das natürlich auch Erwartungshaltungen irgendwie und alle wollen irgendwie mitreden. Aber kommt dann irgendwann der Moment, wo eine Entwicklung vielleicht auch nur noch in kleinen Schritten vorangeht? Oder sagst du, das geht so weiter? Also wo siehst du dich da?
Die letzten Jahre habe ich, glaube ich, jedes Jahr einen großen Schritt gemacht. Und ich meine, jeder weiß, dass man eigentlich, dass es nicht so weitergehen, also es könnte so weitergehen, aber ich denke, es ist auch nicht schlimm, wenn es mal einen Schritt zurückgeht. Natürlich wünscht man sich, dass man an die Erfolge anknüpfen kann oder das eine oder andere Prozent noch rausholen kann. Nach letztem Jahr, nach der Vuelta, habe ich mir schon Druck für diese Saison gemacht, weil ich meine, da waren die Erwartungen noch nicht so hoch, aber man will sich selber wieder beweisen und zeigen, dass es nicht ein außergewöhnliches Jahr war, sondern dass man da auch hingehört. Und gut, jetzt habe ich dieses Jahr nochmal einen Schritt weiter gemacht. Deshalb, ich würde mich freuen, wenn es nächstes Jahr so weitergeht, ich an die Erfolge anknüpfen kann. Ich meine, das ist auch das Ziel von mir. Aber ich mache mir da jetzt selber nicht so den großen Druck. Und wenn es mal einen Schritt nach hinten geht, dann ist es auch kein Weltuntergang.
Was brauchst du, damit das bei dir funktioniert, damit du Leistung bringst? Was ist das, das Umfeld oder Familie oder die totale mentale Entspannung oder so? Also wie kannst du am besten Leistung abrufen?
Natürlich, Family und Freundin spielen ein super wichtiger Punkt. Mhm. Und ansonsten versuche ich schon immer die Balance zwischen Team und Rennen fahren und doch auch Zeit daheim zu verbringen. Mhm. Dass es irgendwie gut passt. Für mich ist auch immer wichtig, dass ich nach 3 Wochen Höhentrainingslager irgendwie vor dem Rennen nochmal heim kann, dass ich da ein bisschen Abstand zum Radsport kriege. Mhm. Für mich ist einfach wichtig, dass mein Leben sich nicht nur um Radsport dreht, sondern dass ich da einfach auch irgendwie Abstand zum Radsport bekomme. Und ich glaube, nur dann kann ich auch dann zu den Rennen motiviert anreisen und mich da wirklich drauf fokussieren. Und genau. Mhm.
Mhm. Und mit dieser gestiegenen oder mit deinen Ergebnissen steigt ja die Erwartungshaltung und da tut sich auch immer wieder so der Vergleich mit diesem einen deutschen Radfahrer auf, der mal die Tour de France gewonnen hat. Geht natürlich um Jan Ullrich. Wie siehst du solche Vergleiche? Ehrt dich das? Stresst dich das? Stört dich das? Oder sagst du, das ist mir völlig egal, ich bin Florian Lipowitz und Jan Ullrich ist Jan Ullrich?
Ja gut, ich meine, auf der einen Seite ehrt das natürlich ein, wenn man wenn da Vergleiche hergezogen werden, aber am Ende bin ich Florian Lipowitz und ich bin die Person jetzt und deshalb will ich mich da auch nicht groß irgendwie drauf fokussieren oder den Vergleich irgendwie zu werten und deshalb mich freut es natürlich, aber am Ende bin ich eine eigene Person und
Was machst du vielleicht auch, um dich ein bisschen zu schützen vor zu großen Erwartungshaltungen?
Ist nicht ganz so einfach. Für mich ist halt dann wichtig, dass ich ich versuche einfach für mich selber, das nicht so nah an mich ranzulassen und in heutiger Zeit mit Instagram und man hat die Medien immer auf Abruf, deshalb kommt man da nicht vorbei, irgendwie das Ganze ausblenden zu können. Aber auch in dem Punkt ist, glaube ich, super wichtig, wenn man irgendwie ein starkes Umfeld hat und ja, mhm. das auch einen ein bisschen ablenkt und ja, wo der Radsport dann nicht im Vordergrund steht, wenn man daheim ist. Und ich glaube, das gelingt mir ganz gut so.
Mhm. Ihr habt ja jetzt kürzlich euer erstes Treffen für die Saison 2026 gehabt und Remco Evenepoel kommt ja zu euch ins Team. Du hast ihn jetzt vermutlich schon auch mal als ja, neuen Teamkollegen kennengelernt und nicht nur als Kontrahenten. Was macht er auf dich für einen Eindruck? Oder hat sich vielleicht da jetzt schon ein anderes Bild von ihm aufgetan, als du es bislang von ihm hattest?
Gut, ja, wir hatten jetzt 4-5 Tage Teamcamp. Ich muss sagen, die Tage sind dort immer super durchgetaktet. Früher hatten wir ein bisschen längeres Teamcamp, mittlerweile ist es super kurz und deshalb haben wir Programm von morgens 8 Uhr bis 18 Uhr. Mhm. Da bleibt nicht ganz so viel Zeit, ja, groß in Kontakt zu kommen. Wir haben ein bisschen miteinander geredet und ja, ich freue mich auf das nächste Jahr und am Ende tut es, glaube ich, jedem Team gut, wenn man so einen Top-Fahrer hat und vielleicht auch für mich, ich meine, er wird ja doch viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und vielleicht ist für mich dann auch ganz gut, wenn ich so mein eigenes Ding machen kann dann und ja, nicht so im Mittelpunkt stehe.
Das ist wahrscheinlich auch der größte Unterschied zwischen euch beiden, oder? Also du wirkst ja sehr, ja, wie soll ich sagen, zurückhaltend und Remco ist ja schon jemand, der manchmal seine Meinung auch schneller raushaut, als es vielleicht gut wäre. Das ist wahrscheinlich so der große Unterschied zwischen den beiden Charakteren, Florian Lipowitz und Remco Evenepoel.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube, Remco genießt schon irgendwie die Aufmerksamkeit und der Mittelpunkt zu stehen. Ja, für mich trifft das nicht wirklich zu. Ich bin dann froh, wenn ich dann wieder für mich bin und ja, deshalb ja, vielleicht ergänzen wir uns da auch dann ganz gut und genau, ich kann dann ja auf mich schauen und ja, ich denke auch letztes Jahr hat es und dieses Jahr gut funktioniert auch mit Primoz und genau, deshalb mache ich mir da keine Sorgen.
Habt ihr im Team schon grob über Rollenverteilungen, vielleicht sogar Rennen in der kommenden Saison gesprochen, wer wo fahren wird, wo vielleicht ihr nicht zusammenfahren werdet oder ist das noch, steht das noch in den Sternen?
Ja, klar, jetzt fängt die Planung dann an und ich meine, das wird bis Dezember dauern und ich denke, ja, im Januar haben wir dann schon den fixen Plan. Natürlich als Fahrer kann man immer seine Wünsche äußern und sagen, man würde gern die und die Rennen fahren. Am Ende liegt es dann an den sportlichen Leitern, welches Programm die dann, ja, für was sie sich entscheiden. Ich weiß noch nicht, ich denke, es wird bestimmt ein oder zwei Rennen geben, wo wir zusammen am Start stehen, aber natürlich will das Team ja auch, dass vielleicht nicht die 4-5 besten Fahrer in einem Rennen sind, sondern die wollen das natürlich schon auch fair aufteilen und genau, ich denke, da bekommt dann auch jeder seine Chance und man steht sich da definitiv auch nicht im Weg.
Mhm. Welches Rennen stand auf deiner Wunschliste ganz oben?
Ja, klar, ich glaube, für jeden Fahrer ist die Tour zu fahren was Besonderes. Ich würde nächstes Jahr natürlich auch gern wieder am Start stehen. Da sind aber viele ja, Aspekte, die da mit reinkommen und klar, so eine Vorbereitung dauert natürlich auch 2-3 Monate und da kann auch viel schief laufen. Deshalb steht es immer offen und der Tourkader, der steht natürlich dann auch erst 2-3 Wochen vor der Tour dann fix fest. Aber ja, es ist auf jeden Fall in der Diskussion und genau, ich würde mich freuen, wenn ich da wieder am Start stehen kann.
Wenn wir die Tour mal ausklammern, was sind so die Rennen, weil der Radsport ist ja über das ganze Jahr verteilt, was sind die Rennen, wo du sagst, die machen mir richtig Spaß, da möchte ich vielleicht auch mal, vielleicht auch was du noch gar nicht gefahren bist, wo du denkst, würde ich gerne mal ausprobieren oder was, wo du sagst, das gehört eigentlich mal so in meine Siegesliste, das wäre ein Traum?
Ja, wir haben schon ein bisschen über Eintagesrennen geredet, bis jetzt war ich doch eher der Rundfahrer und hatte meine Schwierigkeiten bei Eintagesrennen. Deshalb, ja, die Ronde oder Liège sind vielleicht Rennen, die man vielleicht als Fahrer mal gerne ja, am Start stand und gefahren ist. Ja, ich denke, nächstes Jahr wird das nicht passieren, aber es ist auf jeden Fall ein Ziel in den kommenden Jahren. Genau, mit, ich meine, letztes Jahr bin ich die Lombardia schon gefahren, nicht zu Ende, deshalb würde ich da gerne das auch in meinem Plan abhaken und ja, ich meine, so Rennen wie Roubaix oder Mailand-San Remo, ja, vielleicht fahre ich die irgendwann mal, aber ich bin da, glaube ich, auch nicht ganz so traurig, wenn ich, ja.
Ja. Hast du schon auf die Tourstrecke für nächstes Jahr dir angeschaut? Die wurde ja kürzlich vorgestellt, zweimal Alpe d'Huez unter anderem, hammerschwere Vorschlussetappe, also Etappe 20 über 5.500 Höhenmeter, schon angeschaut und was ist deine Meinung zur Strecke?
Ich bin mal ein bisschen drüber geflogen, natürlich so richtig beschäftigt habe ich mich nicht damit, es ist ja noch Off-Season, deshalb, ja, aber es wird auf jeden Fall definitiv eine ja, harte Tour und ich denke auf jeden Fall auch spannend, ja, die erste Woche wird auf jeden Fall schon mal so zeigen, wo wer steht und im Vergleich ja, zu der diesjährigen Tour wird es auf jeden Fall was anderes sein, denke ich und ja, ich bin mal gespannt, wie sich dann schon mal die ersten 4-5 Tage da entscheiden werden, weil ich denke, da kann man definitiv schon viel Zeit verlieren.
Bekommst du mit, was so in der Rennradszene los ist? Weil wir erleben ja eigentlich seit ein paar Jahren schon so einen gewissen Boom, gerade auch mit dem Gravelbike, aber auch ganz stark im Rennradbereich. Anders vielleicht auch, weil wir ja gerade eben den großen deutschen Namen ja nur nicht aus der Vergangenheit hatten. Da fing das irgendwie so mit diesem Toursieg auf einmal fing das an. Hier ist es ja jetzt anders. Also das existiert schon seit Jahren und oder seit ein paar Jahren und jetzt kommt quasi als Kirsche obendrauf noch ein erfolgreicher deutscher Fahrer. Aber kriegst du das mit? Freut dich das? Nimmst du da Anteil dran oder ist das gerade in der jetzigen Situation, schiebst du das ganz weit weg und bist da gar nicht so drin?
Nee, ich meine, das kommt man natürlich mit. Ich meine, mein Papa fährt natürlich auch viel Rad und ist auch so ein bisschen Radmarathon und so weiter. Deshalb bekomme ich da selber natürlich auch mit, dass der Radsport ja in Deutschland auf jeden Fall immer beliebter wird. Und ich denke auch nach der Tour dieses Jahr gab es trotzdem nochmal so ein bisschen, ja, wurde der Radsport nochmal ein bisschen mehr gehypt. Und das freut natürlich einen selber, wenn man da irgendwie seinen Teil mit beitragen kann und wenn man da was für den Radsport auch ja, gibt. Und gut, wie schon vorher gesagt, ich bin nicht gern so groß in der Öffentlichkeit, aber ja, wenn man dann selber irgendwie unterwegs ist und Leute freuen sich, einen zu sehen, fragen nach Bildern und so weiter, das freut natürlich einen. Und ja, wie schon gesagt, wenn man da selber ein bisschen was beitragen kann, dann, ich meine, ja, ohne Fans wird es uns auch nicht geben. Deshalb.
Das stimmt natürlich.
Ja, wir haben eigentlich immer, wenn wir einen prominenten Gast haben, noch die Rubrik, die wirklich wichtigen Radsportfragen. Das sind Entweder-Oder-Fragen, wo du dich zwischen einer der beiden Sachen entscheiden darfst und kannst natürlich gern auch kurz begründen, warum du dich so entscheidest. Moritz, möchtest du den Start machen?
Ja, ich mache mal den Start. Also die wirklich wichtigen Radsportfragen, Tubeless oder Schlauch?
Schlauch.
Okay. Bist du allgemein so ein technisch interessierter Fahrer oder ist das, da stell mir das Fahrrad hin, ich fahre?
Ja, ich mittlerweile nehme ich einfach das Rad und ich fahre. Wir haben da die eigenen Spezialisten, die sich Tag und Nacht mit dem beschäftigen. Ja, da will ich mich nicht groß mit einmischen.
Okay. Weil da gibt es ja so die Freaks, die dann auch sagen, oh, ich fühle der Sattel, den habt ihr jetzt irgendwie 0,5 Millimeter zu tief gemacht oder so. Oder hier, da gibt es den neuen Reifen oder so. Mhm. Zu denen zählst du nicht.
Nee, also klar, man macht sich selber Gedanken, aber wir haben ja seit letztem Jahr zwei Spezialisten, die da ja wahnsinnig hinterher sind. Und genau, ich vertraue denen da und dann hat das bis jetzt ganz gut geklappt.
Die nächste Frage bietet sich beim Blick aufs Wetter an. Regen oder Rolle?
Kommt drauf an, wie kalt es ist, aber dann doch lieber Regen wie Rolle.
Okay. Mhm.
3 Stunden Intervalltraining oder 6 Stunden in Ruhe Grundlage fahren?
3 Stunden Intervalle, ja. Also ich fahre gern Rad und ich fahre auch gern Langrad, aber mir macht schon Spaß, sich ein bisschen zu quälen und dann vergeht die Zeit auch schneller, wenn man irgendwie sein Programm abspult und genau.
Kopfsteinpflaster oder Windkante?
Ich glaube, das ist beides nicht so mein Spezialgebiet.
Aber wenn du dich entscheiden müsstest?
Dann würde ich wahrscheinlich doch lieber auf Windkante gehen. Es ist zwar hart, bis es sich entschieden hat, aber sobald die Gruppen stehen, dann wird man in der Gruppe eigentlich bis ins Ziel. Deshalb, Kopfsteinpflaster, ist glaube ich nicht ganz so meins.
Mhm. Pizza oder Pasta?
Pizza.
Also, wie ist es bei dir allgemein so dieses Thema Ernährung und auch vielleicht so ein bisschen, ich nenne es mal Einschränkungen, also wer Rad- oder allgemein Sportprofi ist, muss ja gewisse Dinge einfach machen, was Regeneration angeht, Ernährung angeht, das Training, das Reisen und so weiter. Bist du, wenn wir jetzt uns auf das Thema Ernährung fokussieren, bist du da auch ein Genießer und sagst, also eigentlich fällt mir das schon schwer, während der Saison da immer so asketisch zu leben, oder sagst du, das passt eigentlich?
Gut, ich glaube, ich gehöre zu den Fahrern, die, also klar, wenn es Richtung Tour geht und so, dann schaut man schon auf die Ernährung, aber ich lasse mir da eigentlich nicht wirklich was verbieten, also ich esse gern Schokolade, ich esse gern Chips, also das das ist auch vor der Tour mit dabei gewesen. Also ich schränke mich da in der Hinsicht nicht ein, aber ich glaube, ja, mit Radsport hat man, glaube ich, auch einen guten Sport, um genug essen zu können. Mhm. Wenn man da zwischen 5.000 und 8.000 Kalorien am Tag verbraucht, dann weiß man ja auch, dass die Portionen dann groß genug sind und ich glaube, da spielt dann auch eine Tafel Schokolade nicht mehr groß ins Gewicht und ich finde, man muss da auch im Kopf ein bisschen frei sein und ja, wenn man das auch ein bisschen braucht, ein Stück Kuchen oder so, dann finde ich, es ist ja total gerechtfertigt.
Zum Kuchen gehört ja eigentlich auch der Kaffee. Bist du der Typ Kaffeestopp oder fährst du lieber dein Training durch?
Ich mache gern Kaffeestopp. Ich meine, bevor ich in den Radsport gekommen bin, habe ich so gut wie keinen Kaffee getrunken. Mittlerweile schaut das anders aus. Also ich habe immer das Problem, wenn ich im Training anhalte, dass mein Puls danach so hoch ist und mir geht es danach nie gut. Deshalb, wenn ich anhalte, ist immer in der letzten Stunde vor daheim sein oder vom Hotel, weil ich weiß, das kriege ich noch hin, aber mittendrin eher weniger.
Da bin ich total bei dir. Mhm. Letzte Frage, Radsport oder Biathlon?
Radsport, ja.
Okay.
Also ich schaue Biathlon noch sehr gern an und ich glaube, wird immer ein Teil in meinem Herzen so mitschlagen. Aber ja, ich meine, ich fühle mich im Radsport super wohl und ich glaube, ich habe früher immer gesagt, ich kann lang laufen, aber ohne Radsport wird es für mich nicht gehen und ich könnte Rad fahren, ohne dass ich langlaufen gehe. Deshalb ist für mich trotzdem der Radsport irgendwie nochmal ein Tuck über den Biathlon.
Das heißt, keine Nostalgie, dass da der Weg sich in die eine Richtung entwickelt hat?
Nee.
Mhm, ja, können wir nur teilen. Also Radsport ist bei uns auch auf der Eins. Von meiner Seite vielleicht noch ein Tipp. Ich bin auch ganz großer Fan von Schokolade und von Chips. Bei mir kommen nämlich dann immer auch noch Gummibärchen mit dazu. Das ist meine Mischung. Also ich habe aber auch noch nie bei der Tour de France den 3. Platz besiegt. Also vielleicht ist auch belegt. Also vielleicht ist es nicht ganz so gut, aber das wäre mein persönlicher Tipp in der Kombination.
Ja, die Gummibärchen kommen dann meistens ins Trikot im Training. Das
Ja, gut, dann
Vielen Dank.
Ganz, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich habe zu danken.
Und ja, wir freuen uns auf die nächste Saison, auf die nächsten Jahre und hoffen aber genauso, dass du die Ruhe, die du jetzt ausgestrahlt hast, dass dir die erhalten bleibt und nicht falsche Erwartungshaltungen da irgendwie Stress verursachen. Alles Gute. Und ja, du, gerne bei Gelegenheit wieder.
Danke.
Herr Moritz, spannendes Gespräch. Ich habe mich vorher noch nie mit einem Tour de France Dritten unterhalten, wenn ich mich recht entsinne. Man denkt ja immer so, boah, das sind so die totalen Stars des Sports und da geht es ganz glamourös und zu und da kommt man gar nicht ran an die Jungs. Auf mich hat der Florian aber total nahbar, bodenständig gewirkt. Er hat ja auch immer betont, wie wichtig ihm seine Familie ist. Ging es dir genauso oder was nimmst du aus dem Gespräch
mit? Ja, fast zurückhaltend ein bisschen, fast ein bisschen ja, schüchtern klingt irgendwie so ein bisschen negativ, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen, aber auf keinen Fall einer, der irgendwie mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, jetzt bin ich hier und jetzt haben sich gefälligst alle Blicke auf mich zu richten. Das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Ja, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, man kann Jan Ulrich, der war ja auch mal Tour de France Dritter. Also mit dem habe ich mich schon mal unterhalten. Also von daher, ich habe schon mal mit dem Tour de France Dritten, sogar mit dem Tour de France Sieger gesprochen. Aber ja, also ich glaube, ich weiß, was du meinst mit dem, dass die Leute irgendwie so reinkommen und dann so die Aura irgendwie den ganzen Raum für sich einnimmt oder so. Also ich würde fast sagen, ja, so vom Auftreten her, so einer wie du und ich irgendwie, also so ganz, ganz
nur
natürlich.
Nur ein bisschen schneller auf dem Fahrrad.
Bisschen schneller. Ich meine, wir sind direkt natürlich jetzt auch nicht mal gegen ihn angetreten, von daher vielleicht geht da noch was.
Vielleicht lassen wir das auch lieber.
Ja, vielleicht lassen wir es lieber, ja. Ja, aber also zugewandt fand ich im Gespräch auch danach. Wir haben danach und davor natürlich auch ein bisschen geredet, abseits der Kameras. Da fand ich ihn auch einfach, ja, also er kommt einfach ein bisschen vorsichtig vielleicht auch. Also was ich aber auch gut finde, kommt ein bisschen vorsichtig rüber. So ging es mir. Also also ich glaube, dass das Drumherum und wir gehören da ja jetzt dann für ihn auch so ein bisschen zum Drumherum, das ist das, was jetzt nicht so seine allergrößte Leidenschaft ist. Also diese Pressetermine, glaube ich, das ist nicht das, wovon er jetzt nachts träumt. Aber er hat es durchaus sympathisch, nahbar und authentisch auch irgendwie gemacht.
Ja, das war tatsächlich auch mein Eindruck. Also, dass er da jetzt nicht irgendwie sich verkrampft hat oder irgendwie versucht hat, eine Rolle zu spielen, die er spielen muss, sondern dass er einfach wirklich so ist, wie er ist. Und er hat es ja auch gesagt, als wir über den Vergleich zu Jan Ulrich gesprochen haben, was das mit ihm macht, da hat er auch gesagt, das ehrt ihn, aber im Prinzip will er seine eigene Geschichte schreiben und wo die hinführt. Ja,
das muss man sehen. Was hat er sonst noch vielleicht erzählt in diesen Gesprächen hinter der Kamera, sage ich mal? Also allein eine Sache ist mir schon aufgefallen. Also er ist noch mal lockerer geworden in dem Moment, in dem die Kamera dann aus war.
Ja, auf jeden Fall.
Da war es dann schon irgendwie noch mal mehr so das Gespräch zwischen Leuten, die gerne Fahrrad fahren. Was ich aber auch ja, ganz gut nachvollziehen kann. Also auch jetzt in der Situation, wenn wir die Kamera laufen haben, ist natürlich immer was anderes, als wenn man, ich sag mal, normal spricht.
Aber Stichwort gerne Fahrrad fahren. Ich fand es spannend, er hatte ja jetzt eine 6-wöchige Pause, hat er uns noch verraten.
Genau, ja.
Weil er auch eine kleine OP hatte und dann auch noch mal krank war. Erste Trainingswoche dann so zum Wiedereinstieg einfach mal so 10-12 Stunden. Das hat er einfach mal so beiläufig dann erwähnt. Da dachte ich so, ja, das mache ich so im Sommer, wenn das Wetter schön ist und ich mich so meinem Formhöhepunkt nähere. Also da merkt man einfach, klar, die Jungs machen den ganzen Tag nichts anderes außer Fahrradfahren und für die ist halt 10 Stunden Training.
Oder Sport im weitesten Sport, Sinne. Irgendwas. Ja. Marcel Kittel hat es doch mal so schön hier auch übrigens im Podcast auch gesagt, wenn er schläft, arbeitet er, weil Regeneration gehört zum Beruf dann auch dazu. Ja, 10-12 Stunden jetzt der Einstieg. Aber ja, in Hochphasen geht es natürlich dann auch nochmal deutlich weiter.
Ich glaube, nach dem nächsten Urlaub werde ich auch nur 10-12 Stunden die Woche arbeiten. Das ist eigentlich ein ganz gutes Format.
Musst du mal unserem Chefredakteur vorschlagen, ja, auf jeden Fall.
Ja,
er hat dann noch erzählt, ein bisschen vom Teamcamp, ja, das ist natürlich jetzt eine neue Situation. Wie hast du es wahrgenommen, was er erzählt hat über diese neue Konstellation mit Remco? Das ist natürlich eine Sache, wo viel schon auch noch im Argen liegt, oder?
Ja, ich glaube, dass da auch von Seiten des Teams die Fahrer ganz klar gebrieft sind, hey, übt euch da bitte in Zurückhaltung, weil ich glaube, das muss man jetzt erst noch auskaspern, wie man jetzt diese verschiedenen Fahrer mit ihren Führungsansprüchen, die sie ja zu Recht haben, wie man die jetzt auf einen Nenner bekommt und damit natürlich auch die Tour de France gemeint, oder die Tour de France steht natürlich über allem, weil klar, Remco Evenepoel war schon Dritter bei der Tour, Florian Lipowitz war schon Dritter bei der Tour, beide haben berechtigte Ansprüche. Ja, und gerade Remco, ja, der hat nun mal ein großes Ego, zumindest wirkt es immer so. Weiß ich nicht, wie er da so teamintern ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch da schon mit der Faust auf den Tisch haut und sagt, ja, ich bin hier der Captain, stehe wahrscheinlich auch auf der Gehaltsliste ganz oben und ich will die Tour de France gewinnen oder zumindest versuchen, Tadej Pogacar zu schlagen. Und ich glaube, der Florian Lipowitz ist dann eher so, der sich sagt, ja komm, rede du mal, dann fahren wir halt beide nach Frankreich und gucken dann halt in den 3 Wochen, wie sich's ausgeht. Also er ist da eher so der zurückhaltende Part und lässt lieber die Beine sprechen als die Zunge.
Klingt jetzt natürlich nicht übertrieben sympathisch für Remco. Also Remco hat ja schon auch mehr als geliefert in den letzten Jahren. Ja. Das muss man auch sagen.
Bester Zeitfahrer der Welt, muss man ja auch
sagen. Mit Sicherheit, ja. Ja, es wird spannend. Ich fand es sehr interessant, wie er das gesagt hat. Vielleicht ergänzen sie sich auch ganz gut in ihrer Unterschiedlichkeit. Ist natürlich auch diplomatisch ausgedrückt, aber also vielleicht ist da schon auch was Wahres dran, dass sie sich gegenseitig eben entweder aus der Öffentlichkeit nehmen, also zumindest in Person von Remco Richtung Florian Lipowitz. Also das muss man abwarten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also mir hat es auf jeden Fall insofern geholfen heute, weil die Vorfreude auf die nächste Saison steigt.
Ist nicht kleiner geworden.
Die ist nicht kleiner geworden, ja. Definitiv nicht. Ja.
Ja, und wir kennen ja schon die Strecke von der Tour de France nächstes Jahr und die ist schwer und die hat auch ein schweres Ende. Und die ist aber auch schon am Anfang so, dass es viele Etappen gibt, wo man vielleicht auch mal mit einer Mannschaft Tadej Pogacar unter Zwang setzen kann. Weil ich vermute, auch nächstes Jahr im 1 gegen 1 wird Tadej Pogacar immer noch der stärkste Fahrer sein. Da wird Remco ihn nicht schlagen können, da wird Florian Lipowitz ihn wahrscheinlich nicht schlagen können. Aber wenn man vielleicht auf der einen oder anderen Etappe dann auch mal sich in eine Gruppe bewegen kann, oder zumindest mal versucht, in eine Gruppe zu kommen und Tadej Pogacar dann mit seiner Mannschaft reagieren muss. Klar, da ist natürlich vorausgesetzt, dass ein Remco sich bereit wäre zu opfern, dass ein Florian Lipowitz bereit wäre, sich zu opfern. Also das ist ja immer eine Taktik, wo man sich aus dem Fenster lehnt und wo man auch viel gewinnen, aber auch ganz viel verlieren kann. Wird spannend sein zu sehen, ob da dieser Zusammenhalt in der Mannschaft so groß ist, dass da wirklich der eine für den anderen fährt. Und wenn Remco Evenepoel die Tour de France gewinnt und Florian Lipowitz war großartiger Helfer und er ist damit, also Florian ist dann damit auch happy, dann wäre das ja super. Aber ob das so kommt, bleibt abzuwarten.
Das Teamumfeld und die Frage nach dem teamdienlichen Fahren, das ist ja auch diese Etappe 18 nochmal ganz stark, die wir auch angesprochen haben.
19 auch, ja.
Im Interview, ich meine jetzt die von der letzten Tour zum Col de la Loz, wo eigentlich ja auch Primoz Roglic im Tal hätte arbeiten können, hätte sich aufreiben können, das nicht getan hat, ist die Frage, ob jetzt Remco und Florian Lipowitz das füreinander tun werden oder tun würden. Ja. Das können wir jetzt nur spekulieren im Endeffekt, aber Roglic ist ja die nächste Unbekannte in diesem Team. Was glaubst du, ist da noch Platz für Roglic?
Das finde ich total schwer. Also auf jeden Fall nicht in der Rolle, die er sich gerne gesehen hätte, die Tour zu gewinnen. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Vielleicht ein Giro, vielleicht eine Vuelta, vielleicht eine Baskenland-Rundfahrt. Aber dass jetzt ein Primoz Roglic sagen kann, ich bin hier der Kapitän und Remco und Florian sind meine Helfer, ich glaube, da weiß er selber, dass der Zug dann doch schon abgefahren ist. Und dann ist halt wirklich die Frage, nimmt man so jemanden mit zur Tour, der ja 2025 augenscheinlich gezeigt hat, dass er es mit der Mannschaftsarbeit nicht ganz so genau nimmt. Zumindest wirkt es nach außen so. Man weiß ja immer nicht, was intern abgegangen ist.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Aber es, ja, ist eine spannende Sache. Und ich muss sagen, grundsätzlich finde ich natürlich, ich habe das ja oft genug schon gesagt, ich bin zum Radsport gekommen über Jan Ullrich im Jahr 1997 im Sommer.
Und war bei mir auch so.
Das ist jetzt so ein bisschen fast, ja, das Revival.
Da schließt sich der Kreis.
So ein Stück einfach da jetzt wieder einen deutschen Fahrer zu haben, der so stark ist und auf diesem Niveau tatsächlich ja, potenziell auch um den Toursieg mitfahren kann, wenn alles so bleibt, wie es ist. Das ist ja dann immer die Frage. Muss man das vielleicht auch als One-Hit-Wonder sehen oder ist es vielleicht sogar für alle Beteiligten besser, wenn sie nicht in diese Erwartungshaltung reinkommen? Was sagst du?
Oh, ich glaube, es ist immer ganz schwer, so Ergebnisse für die nächsten Jahre zu prognostizieren. Also ich glaube, du kannst immer nur gucken, dass du dich selber noch verbesserst. Und da ist wahrscheinlich, also die Sprünge werden einfach immer kleiner, je besser man ist. Und was ja auch noch dazu kommt, also du musst ja einerseits hoffen, dass Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, die ja jetzt noch einfach stärker waren, muss man ja auch fairerweise sagen, als Florian Lipowitz, dass die vielleicht mal straucheln, vielleicht auch mal aus welchen Gründen auch immer nicht dabei sind bei der Tour. Und dann gibt es ja auch noch andere Fahrer wie Isaac Del Toro oder Paul Seixas.
Die nachrücken.
Die nachrücken, die auch genauso, also mindestens genauso große Talente wie Florian Lipowitz sind. Und selbst wenn Florian Lipowitz in 3 Jahren in der Lage wäre, Tadej Pogacar zu schlagen, geht es vielleicht trotzdem nur um den dritten Platz, weil eben Isaac Del Toro dann noch auf einem ganz anderen Niveau ist.
Ja.
Deswegen ist das immer, also ich muss immer so an Egan Bernal denken. Da haben alle gesagt, oh, der wird ja jetzt auf 10 Jahre die Tour de France gewinnen. Er hat sie nie wieder seitdem gewonnen, auch mit dem Unfall begründet.
Ich wollte gerade sagen, da kommen natürlich
aber bei Jan Ullrich auch so, haben auch alle gesagt, oh, der ist jetzt auf die nächsten 10 Jahre der Toursieger und er hat sie nie wieder gewonnen.
Ist natürlich noch eine Frage, wie geht die Öffentlichkeit mit Florian Lipowitz jetzt um? Wie gehen wir als Medien mit ihm um? Kann man da irgendwelche Best Practice oder wie soll ich das sagen, Leitplanken oder Idealvorstellungen kommunizieren?
Ja, das sind so, wie du sagst, Idealvorstellungen. Also natürlich, wenn man Dritter bei der Tour de France wird, muss das nächste Ziel natürlich sein, Zweiter oder Erster. Also ist ja
aber
völlig,
ist das so?
Völlig normal. Also, oder es ist ja völlig normal, dass das irgendwie erstmal so mitschwingt. Und das ist halt so die Frage, wie definiert man denn jetzt Wachstum oder wie definiert man
Erfolg?
Und ich habe es vorhin schon zu dir gesagt, als wir auf dem Weg in die Redaktion waren, das kann auch passieren, Florian Lipowitz fährt nächstes Jahr eine Mega-Tour de France und wird Fünfter. So, kann auch passieren. Vielleicht ist es ja auch mal ein Ziel zu sagen, nee, ich fahre mal nicht die Tour de France, sondern ich fahre mal den Giro und versuche den wirklich mal zu gewinnen. Oder ich versuche, eine Baskenland-Rundfahrt zu gewinnen, weil du hast ja die Erfolge von Florian am Anfang schon aufgezählt, aber so wirklich viele Siege waren da ja bislang nicht dabei. Es waren ja einfach viele sehr, sehr starke Ergebnisse gegen sehr, sehr starke Gegner. Aber an Siegen ist da jetzt noch gar nicht so viel rausgesprungen. Und vielleicht sagt er auch, hey, ich will einfach Radrennen gewinnen. Und dann ist es vielleicht mal auf dem Papier etwas kleineres Radrennen. Aber ein Sieg ist dann halt immer noch ein Sieg.
Was nimmst du dir auch als Journalist vor, jetzt im Umgang? In den kommenden Jahren in der Berichterstattung?
Also was ich auf jeden Fall ganz schlimm finde, sind immer so diese, also ich habe es zwar selber auch angesprochen im Podcast, aber so diese Jan-Ullrich-Vergleiche. Also die werden natürlich immer irgendwie gezogen. Ja, was ich eigentlich gerade gesagt habe, ich finde, man muss ihm einfach den Raum geben, sich selber zu entwickeln. Man muss ihn, glaube ich, auch ein Stück weit in Ruhe lassen, damit er einfach gut sein kann. Und das sagt sich natürlich so leicht. Ich meine, wir haben ja auch jetzt beim Team angefragt, dass wir den Podcast machen können. Natürlich gehört eine gewisse Berichterstattung dazu und es ist ja auch für ihn und für das Team und für die Öffentlichkeit auch wichtig. Und gleichzeitig, ich glaube, man muss diese Erwartungshaltung da einfach versuchen, so ein bisschen rauszunehmen. Ja, er ist in der Weltspitze angekommen. Er fährt um die Grand Tour-Podien wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit, wenn er gesund bleibt und sonst alles passt. Aber eine Tour de France zu gewinnen, um jetzt mal so den Elefanten im Raum zu adressieren, das ist halt einfach so ein großes Ding.
Muss alles zusammenpassen.
Da muss einfach so viel zusammenpassen, was du manchmal gar nicht in der Hand hast. Und deswegen finde ich, wenn er jetzt in 10 Jahren seine Karriere beendet und der dritte Platz war sein bestes Ergebnis bei der Tour de France, dann ist das auch super. Ich glaube, so muss man es versuchen zu sehen. Zugegebenermaßen, natürlich ist man selber auch euphorisch. Also bei der Courchevel-Etappe, wo er dann da mehrere Minuten vorne lag, da saß ich wirklich vorm Fernseher und dachte, ja, jetzt Etappensieg und vielleicht sogar Zeit rausholen, vielleicht sogar den Vingegaard irgendwie noch angreifen. Klar, das ging dann so ein bisschen nach hinten los, aber ich fand das cool, dass er das da versucht hat. Dass er gesagt hat, jo, wenn die sich halt angucken, dann fahre ich halt mal.
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit wird sein, also jetzt auch für uns journalistisch, das ein bisschen einzuordnen, weil wir sind ja als Fachmedien dann doch nochmal anders als die, ich sag mal, Sportredaktionen, die ein bisschen weiter vielleicht auch von weg sind oder vielleicht auch die Redaktionen, die gar nichts den Sportbezug haben. Ja, also ich glaube, man muss es einfach einordnen, wie du es jetzt auch gesagt hast, und ich stimme dir eigentlich total zu, wenn es jetzt wenn das jetzt der Höhepunkt war in seiner Karriere, dann finde ich, haben wir auch im Moment des Erlebens, du hast es gerade bei dir angesprochen, wie du da gesessen hast bei der Etappe 18 nach Courchevel, eine gute Zeit gehabt, und das muss vielleicht auch genügen, und vielleicht muss man sich da auch selbst dann immer auf den Prüfstand stellen, also inwiefern trage ich da jetzt gegebenenfalls zu einer Stresssituation, Drucksituation bei, das sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall vermeiden, auch vor dem schlechten Beispiel, was wir ja leider schon erlebt haben.
Ja.
Wobei sich Geschichte natürlich nicht wiederholen muss. Also es ist einfach, vielleicht die Kirche im Dorf lassen, einfach den Moment genießen, wenn er da ist und wenn nochmal was in die Richtung kommt. Schauen. Wir werden auf jeden Fall natürlich dranbleiben. Wir werden es begleiten und hoffen natürlich aus eigener Radsportbrille.
Ja, und auch als Fans
die natürlich
auch sind, ja.
Dass da was kommt, irgendwie noch weiter, aber wir werden sehen.
Ja, schönes Schlusswort. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, gerade wenn man nochmal den Vergleich zu Jan Ullrich zieht, ich glaube, man muss versuchen, dass man der Presse keine Skandale oder der Öffentlichkeit keine Skandale liefert. Da schätze ich jetzt den Florian Lipowitz nicht so ein. Aber es wird natürlich alles, was du dann machst oder wenn du dann doch mal feiern gehst in der Offseason, dann wird natürlich gleich irgendwie draufgehauen.
Aber das finde ich ganz interessant, weil da haben wir uns ja auch auf dem Weg von dem Interview zurück in die Redaktion, haben uns drüber unterhalten. Und das war ja auch unsere Einstiegsfrage. Ich glaube tatsächlich, sobald der Florian Lipowitz nicht in irgendwie einer radsportbezogenen Situation ist, nichts Gebrandetes anhat, das Teambekleidung oder sogar mit dem Rad unterwegs ist und in Teambekleidung, dann erkennen ihn, glaube ich, die Leute, in diesen Situationen erkennen sie ihn dann schon, aber sobald das eben nicht der Fall ist, erkennt ihn auch keiner und hat er, glaube ich, in einem ganz anderen Ausmaß Ruhe, Abstand und auch ein normales Leben, als es bei Jan Ullrich gewesen ist 1997 in den Folgejahren.
Ja, aber klar, wenn er eines Tages die Tour gewinnen sollte, wird sich das wahrscheinlich auch das ändern. Das
ändert sich dann natürlich auch, aber für den Moment ist es, glaube ich, schon so, dass er seinen Abstand auch hat.
Ja.
Potenziell.
Ja, und ich glaube, da wird das Team auch stark drauf achten. Ich meine, die sind ja auch alle erfahren, sein Umfeld um ihn herum. Und
das war auch vielleicht als Geschichte hinter der Geschichte, also wie das jetzt zu diesem Podcast gekommen ist. Das haben wir halt vor Monaten schon angefragt. Und
im Frühjahr schon.
Im Frühjahr 2025 nach der Paris-Nizza, nach dem Paris-Nizza-Podium und ich meine sogar vor dem Baskenland, wo er Vierter geworden ist. Also wirklich relativ früh, und dann hieß es immer, ja, kein, jetzt gerade nicht, weil jetzt steht die Saison an, jetzt steht das und das, jetzt steht das Höhentrainingslager an und so, und das war
nach der Tour war sowieso erstmal,
ja, da war,
wurde er erstmal rausgezogen aus der,
ich glaube, das wurde dann auch insgesamt sehr gewertschätzt, dass wir gesagt haben, easy, wenn es passt, passt's, und ja.
Jetzt hat es gepasst und hoffentlich hat euch das Interview Freude bereitet. Und lasst doch gern sonst mal eure Einschätzung da. Was glaubt ihr? Wo schafft Florian Lipowitz das hin? Kann er die Tour de France eines Tages gewinnen? Muss er die eines Tages gewinnen? Oder sagt ihr auch, ja, der kann auch rund um den Kirchturm gewinnen, ist mir auch egal.
Oder gar nichts.
Oder gar nichts.
Ja. Schreibt uns gerne, was ihr von dem Interview gehalten habt, und abonniert gerne den YouTube-Kanal, abonniert gerne den Podcast Faszination Rennrad, wenn ihr den jetzt das erste Mal gehört habt, und schaut natürlich auch gerne mal am Kiosk vorbei, denn Roadbike gibt es auch als gedrucktes Magazin 10-mal im Jahr und 4-mal als Gravelbike. Wir bemühen uns, die Faszination Rennrad zu euch zu bringen und freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. In diesem Sinne,
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.